Ja, Bernd Metti ist nicht so groß. Der kann gerade übers Pult gucken, aber das reicht ja auch. Das Beste ist, wenn man das Pult gläsern macht, falls er noch kleiner ist, kann er sogar durchgucken. Ist gut. Also ihr rechnet mit allem. Unser Gott ist groß, die Prediger sind manchmal klein. Meine Eure nicht hier, das ist schon toll. Also ich komme auch gerne hierher, ich fühle mich sehr wohl. Man merkt immer so ein bisschen, wenn man vom Sauerland zum Bergischen rüberfährt und dann kommt das Rheinische, die Menschen werden schon von Natur aus irgendwie ein bisschen fröhlicher als die im Sauerland, wobei die Muffel gibt es hier wahrscheinlich auch im Bergischen, denke ich mal, so die so von Haus aus überhaupt nicht zum Smiley zu bewegen sind. Aber und diese Freude, ja, die mag hier ein bisschen mehr von der Natur her schon gegeben sein, aber diese Freude, auch hier weiß ich, die kommt vom Heiligen Geist. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und dann gerade, wenn wir so zusammenkommen und Freunde sich begegnen, dann ist auch Freude und das ist auch ein Ausdruck von Gesundheit. Das ist ein bisschen das Thema heute Morgen. Gesundheit. Also herzlichen Dank für die Einladung. Wer gar nichts von uns weiß, ich komme ja vom Horst Wiedenhof. Ich habe, wer da mal was drüber lesen will oder sehen will, wir haben zwei so Bücher rausgebracht, jetzt direkt vom Wiedenhof, wo Lebensgeschichten, Lebenszeugnisse unserer Leute sind. Eine Geschichte werden wir noch hören im Laufe der Predigt und es gibt auch so Flyer. Wir betreuen halt Leute, die aus der Drogenwelt kommen. Ich persönlich bin, also Wiedenhof gibt es seit 76 und ich bin auch in der Gründergeneration. Das heißt, ich bin seit 76 auch da tätig. Inzwischen haben wir etliche Arbeiten dank dem Heiligen Geist und Walter Heidenreich weltweit auch begonnen, dass wir verschiedene, wir hatten ja jetzt ein Jubiläum, 20 Jahre HELP. Das heißt, HELP betreut unsere Arbeiten im Ausland. Ich persönlich war dieses Jahr in Thailand, in Bangkok, wo wir eine Reha haben seit 12 Jahren, und in Manila, Philippinen, haben wir seit 20 Jahren auch eine Rehabilitationsarbeit. Und hin und wieder bin ich halt dort und tauschen wir aus, gucken, was so läuft. Und toller Dienst. Ich bin dankbar, das tun zu dürfen, und es ist einfach mit viel Freude verbunden. So, wir haben das schon ein bisschen gehört. Ich wusste nicht so richtig, was euch so bewegt, was hier so kommt, wie die Linie so läuft. In Lünscheid bewegt uns dieses Jahr besonders auch Leben mit dem Heiligen Geist. Das spüre ich hier auch, dass euch das sehr stark bewegt. Aber das ging halt da um Amsterdam. Und ich habe so Wahrnehmungen gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Die mögen damit irgendwie verbunden sein. Auf einmal stehst du im Rotlichtviertel, weißt gar nicht, wie da reingekommen ist. Das ist mir in Amsterdam auch schon mal passiert. Du läufst da durch die schöne alte Stadt und auf einmal sitzen die leicht bekleideten Damen da im Fenster und denkst, was mache ich denn hier, wie bin ich denn da hingekommen? Und man merkt, unsere Welt ist nicht heile. Da brauche ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Welt in Dabringhausen und Umgebung ist auch nicht heile. Manchmal hat man den Drogenabhängigen vorgeworfen, ihr wollt doch mit eurer Droge so ein bisschen heile Welt. Ja, wenn ich bedröhnt bin, wenn ich geraucht habe oder je nachdem, was für eine Droge ich genommen habe. Warum? Weil ich bestimmte Dinge in meiner eigenen Welt nicht mehr ertragen kann. Bestimmtes Leid, bestimmte vielleicht Ungerechtigkeit, vielleicht soziale Ungerechtigkeit, weil ich mit all dem nicht mehr fertig werde und ich mich sehne nach ein Stück heile Welt. Vielleicht ist die Droge oder die erweiterte Fassung von Droge, das ist auch meine Wahrnehmung in den letzten Jahren sogar, die Zunahme von Psychopharmaka, von Menschen, die halt nicht mehr gewachsen sind, einem Leistungsdruck oder diesem oder jenem, das ist halt eine Wahrnehmung, die man so macht. Und ich weiß nicht, ob das schlimmer geworden ist, ich denke ja. Unsere Welt wird immer kranker. Das ist so ein Gefühl, ne? Wenn man manchmal hier oder da, in unserem eigenen Mitarbeiterkreis, in meinem eigenen Mitarbeiterkreis sind 2 Mitarbeiter, die immer so Burnout gefährdet sind, und wir sind eine charismatische Gemeinschaft, wir leben mit dem Heiligen Geist. Wir sind aber alle nicht gefeit, dass das Unheil und die Krankheit dieser Welt, der Druck und der Zeitgeist, dass er nicht auch uns berührt. Und ein Mitarbeiter von uns vor 2 Wochen, das war direkt vor dem Jubiläum, der stand morgens bei uns, machte sich fertig für die Andacht in der Reha. Wir sind dann so zwischen 20 und 30 Leute Therapieteilnehmer und Nachsorgeleute. Und während der Anbetungszeit vor der Verkündigung, vor dem Wort, hat er einen Anruf gekriegt, sein Handy klingelte, naja, er ist da drangegangen. Und dann hat er in dem Moment gehört, dass sein Neffe, 24 Jahre alt, in der Nacht vom Dach gesprungen ist, tot. Und sein Bruder hat ihn morgens dann da, beziehungsweise in der Nacht noch, haben das mitgekriegt und er hörte das. Dann habe ich gesagt, hey Franz, wenn das jetzt nicht geht, mache ich die Andacht. Ne? Dann hat er diese Botschaft gehört und dann ist er nach vorne gegangen und hat uns die Andacht gehalten. Ne? Und er sagte, das ist noch nicht richtig angekommen bei mir. Ne, dieser Verlust, dieser Schmerz, ich kann das noch machen, ich habe mich vorbereitet und ich werde das machen. Wahrnehmungen von einer kranken Gesellschaft, von einer unheilen Welt, allerortens. Wir haben einen Gast gehabt vor ein paar Wochen, Benny, der war nicht lange da, ein paar Tage, ein junger Typ, weiß ich wie alt er war, 19, 20, und der aus bestimmten Gründen konnte der nicht bei uns bleiben, der war nachts weg, hat Drogen genommen, Alkohol, am anderen Morgen fiel den Leuten das auf, unseren anderen Teilnehmern und mehrmals. Und dann haben wir gesagt, Benny, das geht nicht, du kannst nicht bei uns bleiben, so geht das nicht. Ne? Also nachdem wir ihn auch mehrmals angesprochen hatten, wir mussten ihn raustun. Dann ist er rausgegangen vor Haus Friedenhof, wir sind ja im Zentrum der Stadt, bei uns ist der Bahnhof, gegenüber ist die Polizei, hat seine Tasche auf der Straße theatralisch ausgekippt, das ist eine vierspurige Straße, also richtig Verkehr, und hat da rumgeschrien und rumgebrüllt. Und dann kamen Polizisten von der anderen Seite und haben versucht, beruhigend auf ihn einzuwirken. Die hat er zusammengeschlagen, auf der Straße da, zwei Polizisten, dann kamen noch zwei. Und mit vier Leuten haben sie ihn dann gebändigt. Und der Benny war, ich weiß nicht, eine Woche, zwei Wochen bei uns. Kein Gigant, eigentlich ein schmächtiger, junger Kerl. Aber was verbirgt sich manchmal hinter Lebensfassaden, scheinbar auch harmlosen, was für ein Potenzial, Amoklauf, Stichwort, ne? Wie viel Amoklauf steckt heutzutage in den Menschen? Weiß man gar nicht mehr. Ich merke das, du hast mir erzählt, ihr habt eine Motorradfreizeit gemacht, ich fahre ja auch seit vielen Jahren Motorrad und der Motorradfahrer, der muss am meisten aufpassen auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Und er muss ungefähr einchecken, sind die noch normal? Oder hassen die vielleicht auch Motorradfahrer? Weil Motorradfahrer sind per se alles Raser und das Beste wäre, wenn die hier gar nicht stattfinden. Und manche sind so geladen innerlich, die brauchen nur einen zu sehen, dann geht schon Aggression los. Also du weißt heutzutage nicht mehr, wie krank sind die Menschen, mit denen wir zusammen sind. Wann tickt einer richtig aus? Wann flippt er komplett aus? Ist es so? Vielleicht. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Aber ich glaube, so eine Verunsicherung in Dinge, die früher seriös und stabil schienen, es ist nicht mehr so. Selbst die Banker sind nicht mehr so in dem Licht, wie auch immer. Da ist nicht meine Welt. Vorurteile sind schnell herbeigeredet. Aber das ganze Wesen, du merkst eine gewisse Seriosität und das, was wir, wo wir früher geglaubt haben, das sind stabile Werte. Das alles gerät ins Wanken. Unsere Welt krankt immer mehr. Und auch der Mensch, wir leben in dieser Welt, unheile Welt. Heile Welt, unheile Welt. So ein bisschen Verkehr spiegelt das ein bisschen wieder, die Seele unserer Gesellschaft. Fernsehen spiegelt das auch wieder, denke ich mal, ne? Fernsehen spiegelt schon ein bisschen die Seele unserer Gesellschaft wider. Und es gibt manchmal Tage, da kann man, also ich persönlich gucke gerne mal einen Film, einfach um abzuschalten, um mal was anderes zu denken, wie auch immer. Ich merke, das wird immer schwieriger, Fernsehen einzuschalten und einen Film zu gucken. Ich habe jetzt mal einen Film auch geliehen für die Reha, wo ich dachte, den hatte ich dann 20 Minuten vorgeguckt aus der Videothek und das schien so ein romantischer Film zu sein. Man macht ja heute mit schönen Bildern Natur und legt viel Wert auf Ausstattung, Räume. Meine Frau registriert das sofort. Guck mal, die Farben. Das interessiert die gar nicht, was die da reden. Die sieht nur das hintenrum. Und ob das Tirol ist oder was auch immer, da, je nachdem. Und man merkt, ältere Filme legen da noch gar nicht so Wert drauf. Also solche Sachen. Hatten wir so einen schönen romantischen Film. Und ich dachte, oh, der ist gut. Und 20 Minuten, okay, der Film ist korrekt, da kann nichts passieren. Dann haben wir den Film in der Reha angestellt und im Grunde genommen die nächsten 20 Minuten, die ich da nicht mehr gesehen habe, da ging das los. Im Grunde genommen wurde in dem Film Masturbation verherrlicht. Selbstbefriedigung. Und den haben wir dann nach den weiteren 20 Minuten abgestellt. Weil unsere Leute kommen aus einer Welt der Unmoral und der Unreinheit und von sowas. Und dann setze ich denen da so einen Film vor. Habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Stand nichts von auf der Beschreibung. Da waren schöne Bilder, romantische Bilder. Und ich dachte, du zeigst ihnen ein Stück heile Welt. War aber nicht so. Die Welt war nicht heile. Die Welt ist kaputt. Und du weißt nicht, was begegnet dir wo. Und du musst gucken. Das Fernsehen ist voll von Horror, von Fantasy, von, ich weiß nicht, Samstag. Manchmal kommen wir in einem Gottesdienst hoch, gestern Abend, 10, 11 Uhr, und denken, ach, jetzt so zum Ausklingen, gucken wir so. Ich sage, Samstagabend brauchst du Fernsehen gar nicht anzumachen. Ist es so? Außer du willst Boxen gucken, ne? Das war auch blutig gestern Abend. Zum Glück war es nicht so lange. War ein Deutscher, jedenfalls stand, ist er für Deutschland angetreten. Er hat aber keine Chance gegen unseren Vitali Klitschko. Also, Fernsehen anmachen samstags abends unmöglich, weil da nur Schrott ist. Und ich merke so, seit ein, zwei Jahren, da bin ich auf so Sender gekommen, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe, weil die auch in den Zeitungen nicht so vorne stehen, eins Festival oder Kultur oder dies oder das. Und da werden oft sehr, manchmal auch so dritte Programme, so eine Art Familienfilme gezeigt. Ich sag schon immer, ich habe wieder ein harmlos Filmchen aufgenommen. Es gibt auch, wenn man die öfters guckt, die Schauspieler wiederholen sich, aber Liebesgeschichten, Familiengeschichten, kein Mord, keine Gemeinheiten. Meine Frau sagt immer, gibt's denn in diesem, also in den anderen Filmen, gibt's hier überhaupt keinen sympathischen Menschen? Und dann machen wir das aus. Weil das brauchen wir nicht. Man merkt doch, man hat eine Abneigung dagegen, nur noch sich Gemeinheiten und Dreck reinzuziehen in irgendeiner Form. Und für mich, meine, ich bin früher auch heroinabhängig gewesen, komme auch aus Gefängnis, Obdachlosigkeit und der ganzen schlimmen Welt. Und wenn ich mir früher solche spießigen Filme angeguckt hätte, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Da hätte ich lieber irgendwelche spacigen Matrix-Filme oder irgendwas Verrücktes. Aber ich merke jetzt in den Jahren, es ist etwas in mir gesund geworden, es ist etwas heil geworden. Ich brauche das nicht mehr und ich will das auch nicht. Und da merke ich eine Tendenz, man schottet sich halt ab. Das ist auch ein Versuch, die Seele zu schützen vor diesem Einfluss. Und dann denke ich manchmal so auch an Erfahrungen jetzt Manila oder wenn man in Asien ist oder in manchen dritte Weltländern oder vierte Weltländern, je nachdem, wie man das jetzt so sieht, das Elend ungebremst ist noch viel schlimmer, was man hier manchmal so mitkriegt. Leute, die nichts anderes haben wie ein Pappkarton, in dem sie wohnen, die keine ärztliche Versorgung haben, kein Sozialamt, all diese Dinge, das ist damit zu leben. Und ich habe das in Manila mal wahrgenommen und dachte, da habe ich eine Tendenz in mir empfunden, die Menschen, die dort Mittelstand oder auch ein bisschen mehr haben, denen es gut geht, manchmal auch Gemeinden, ich dachte, wie könnt ihr hier leben und nichts tun? Wobei das schon nicht stimmte, die tun ja auch was. Aber dieses sich abschotten, quasi zwei Welten, man baut große Zäune, damit die Armen da nicht reinkommen und die, denen es besser geht, die schotten sich sowas von ab, auch mit ihren Autos, mit allem, die kaufen sich große Autos mit dunklen Scheiben, damit ja nicht einer wahrnimmt, der ist aus der anderen Welt, aus der scheinbar heilen Welt. Also abschotten mag man als verwerflich empfinden, hier merke ich, das ist gar nicht so, ihr seid offen, ihr schottet euch auch nicht ab. Abschotten muss man dann, zum Beispiel seine Kinder wird man abschotten. Man muss halt die Schwachen schützen. Warum? Weil man Angst hat, dass sie, wie soll man sagen, davon berührt werden, damit mit zu tun kriegen, dass sie unter solche Einflüsse kommen, wenn man das Bild benutzen will, dass sie krank werden, dass die Seele erkrankt. Und die Gefahr ist ja auch berechtigt. Egal, ob man mit Menschen arbeitet, ob man mit gefährdeten Menschen, mit kranken Menschen arbeitet. Es gibt überall, bisschen im Business, ich habe das jetzt gehört von einem Geschäftsmann, der mir gesagt hat, wir machen, ich glaube, einmal im Jahr mindestens machen die so Burnout-Prophylaxe. Keine Christen. Ich glaube, das, da sage ich jetzt hier nichts Neues, oder? Dass Firmen oder Belegschaften, dass man wachsam ist, dass Leute nicht in ihrer Seele krank werden. Oder dass das so zunimmt, weil das ist einfach unsere Zeit. Unsere Zeit ist krank. Unheile Welt, abschotten sich von der Unheilwelt. Das andere ist halt, Jesus hat das Heil gebracht, das ist so. Jesus hat das Heil in mein Leben gebracht. Dort, wo Jesus ist, dort ist Genesung, dort ist Gesundung. Und wo Christen sind, da geht's auch darum, dass Menschen heil werden, gesund werden nach Leib, Seele und Geist in der ganzen Fülle. Und es gibt viele verschiedene auch Wege oder Dienste, die durch den Leib Christi den bedürftigen Menschen zukommen. Jugend mit einer Mission ist ein so ein Dienst, wo man Leute einlädt in eine Arche. Die Arche ist halt ein Schutzraum. Immer, denke ich, ist Gemeinde ein Schutzraum. Sowas. Gemeinde ist immer sowas wie Arche. Draußen sind die Leute, Entschuldigung, am Absaufen. Aber wir laden sie ein in unsere Arche und dort finden sie Schutz. Und dort ist ein Raum des Heilwerdens. Dazu gehört auch, dass wir Gott anbeten, dass wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken und dass heilende Kräfte dort einfach sind. Und das spüren Menschen. Und dort fühlen sie sich wohl. Es ist zu Hause. So, es gibt diese Dienste der Handauflegung und so in verschiedener Form, das Ältestengebet für Leute, die krank sind. Oder es gibt auch Menschen, die eine besondere Gabe der Heilung haben, für Kranke zu beten. Wenn man, ich weiß nicht, ob hier, vielleicht ist da auch der ein oder andere Arzt hier oder Arztgänger, der ist bestimmt hier, ich auch. Ich bin auch Arztgänger, also hin und wieder muss man ja sich checken lassen und so weiter. Und so im Großen und Ganzen bin ich ganz gesund. Meine Leber hat noch einen kleinen Schaden von früher, da muss ich mich behandeln lassen. Manchmal sagt der Arzt, ja, Herr Mette, so weit, so gut. Aber Sie müssen doch Ihre Lebensgewohnheiten etwas verändern. Ja, also Sie müssen abnehmen und sich mehr bewegen. Ich weiß nicht, wer, das haben wir wahrscheinlich alle schon gehört. Das ist, glaube ich, der meistgebrauchteste Arztsatz. Oder andersherum, der Satz, der am meisten Heilung bringt. Und da merke ich, es ist leichter, auch, sagen wir, wenn wir das jetzt übertragen in unser geistliches Leben, es ist leichter, zum Heilungsevangelisten zu gehen und zu sagen, leg mir mal die Hand auf, damit ich gesund werde, als wie wenn er sagen würde, ja, das alles ist ein Gesamtpaket. Dazu gehört aber auch, dass Sie Ihre Lebensgewohnheit ein bisschen ändern müssen. Denn sonst werden Sie nicht gesunden. Ich glaube, du hast es auch gesagt, oder wer hat das gesagt, mit der Esoterik-Frau, die lässt für sich beten, ist das Gleiche. Aber ihre Genesung ist sehr begrenzt, weil sie bestimmte Lebensgewohnheiten nicht ändert. Nebenbei, wenn man das übertragen würde, abnehmen und sich mehr bewegen, das kann man ja auch ins geistliche Leben gut übertragen. Jesus hat, Johannes der Täufer hat ja gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. So der Ego und das Ich in meinem Leben, das muss abnehmen, das muss kleiner werden. Immer ich, so wie ich will, mein Geschmack, meine Ideen, das muss ein bisschen kleiner werden. Und Jesus ein bisschen größer, vielleicht auch die Gemeinde ein bisschen größer, das ist schon sehr gesund. Und sich ein bisschen bewegen, geistlich bewegen. Ich habe das Gefühl, hier bewegt sich schon was. Ich habe das gehört in den Gebeten. Die schauen nach draußen, ob das Amsterdam ist. Die schauen die anderen Gemeinden, die schauen zu den Menschen. Ich weiß, dass hier auch Häuser oder Gruppen herkommen, die sich um Bedürftige kümmern. Also die Bewegung zu dem Verlorenen. Ne? Das ist etwas, was sehr irgendwann auch zu dem ganzen Thema der Genesung mit dazugehört. Ich habe das gemerkt, es gibt diesen Vers Lukas 9, wo Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Und im Grunde genommen ist das heutzutage so. Unsere Welt hat beschädigte Seelen ohne Ende. Aber Gott möchte, dass wir gesund sind. Freude zum Beispiel, ganz einfach, ist für mich ein Ausdruck, dass jemand gesund ist. Dafür gibt's viel Ersatz. Freude durch Alkohol, Freude durch Drogen, Freude durch Stimmungsaufheller, Downer oder Upper, wie man die nennt in der Medikamentenszene. Das ist nicht die. Da merkst du, da ist jemand nicht so gesund und muss sich helfen durch andere Dinge. Aber Gott möchte, dass wir, die wir in einer unheilen Welt leben, in einer kranken Welt leben, in einer immer kranker werdenden Welt, dass wir etwas wissen von dem ganzen Paket der Gesundung. Und dazu gehört halt auch sicherlich hier und da, dass für mich gebetet wird. Aber ich komme natürlich da drauf, weil ich durch die Reha-Arbeit das immer wieder erlebt habe. Das ist ein Aspekt, dass ich für Leute bete und dass sie sich bekehren, dass sie Jesus empfangen. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, von der Lebensgewohnheit, die sich ändern müssen. Sonst bleibt die Heilung sehr oberflächlich oder sehr wackelig. Und die Gefahr der Ansteckung, das ist mir so ein Ding auch heute Morgen, dass wir halt durch diese vielen negativen, das will ich gar nicht mal so übertreiben, aber dass Leute einfach sich nicht mehr freuen können, dass Leute schwermütig werden, dass Leute immer unter diesem Leistungsdruck drunter sind, dass Leute nicht mehr optimistisch sind, alle Dinge sehr negativ sehen. Und das drückt alles aus, dass die Seele nicht gesund ist. Und wir brauchen das, Menschen, die zutiefst in ihrer Seele gesund sind, sonst müssen wir da nirgendwo hingehen. Wenn jemand in meine Arbeit kommt und Mitarbeiter werden will, dann teste ich den auch immer. Kommt da ein gesunder Mensch, der belastbar ist, der fröhlich ist, der optimistisch ist, der Krisen aushalten kann? Ich meine, das ist alles nur bruchstückhaft, ja, aber, oder kommt da ein, ich versuche herauszufinden, was zieht ihn zu diesen Menschen? Manchmal ist es das eigene Kranksein, was ihn zu den Kranken hinzieht. Ich fühle mich mit denen irgendwie verbunden. Es ist aber kein Ruf Gottes, sondern es ist das eigene Verletztsein und das eigene Leiden vielleicht an vielerlei Ungerechtigkeit. Und diese Menschen sind untauglich in so einer Arbeit. Ich brauche Menschen, die Genesung erlebt haben und die ein Stück Gesundheit mitbringen. Ich finde, wir hatten ja früher, vielleicht habe ich das hier auch schon mal gesagt vor Jahren, wir hatten früher ja so einen alten evangelikalen Giganten bei uns in Lüdenscheid, Pastor Deitenbeck, Bekenntnisbewegung und so weiter aus der Hitlerzeit, jemand, der seinen Mann gestanden hat. Und der war jetzt nicht unbedingt so vordergründig charismatisch, aber wir waren sehr schnell ein Herz und eine Seele, weil wir gemerkt haben, wir lieben Jesus, wir lieben das Wort Gottes. Und der hat immer gesagt, Christen sind Menschen mit ansteckender Gesundheit. Wir müssen nicht Angst haben vor den Krankheiten dieser Welt, weil wir haben diese, ich glaube, wir müssen auch nicht Angst haben vor dem Teufel, der muss Angst haben vor uns. Wenn wir kommen, muss der nämlich abdackeln sozusagen. Aber manche sind da ein bisschen euphorisch und haben gar nicht diese Gesundheit und dann muss man allerdings doch sich Sorgen machen. Und ich möchte gleich noch zwei Punkte uns nennen, aber jetzt möchte ich Herrn Detlef bitten. Der ist nämlich auch jemand, der Heil empfangen hat und wir können heute Morgen nicht so tief in seine Geschichte reinfangen, aber es ist immer wieder ein absolutes Wunder zu sehen, wie jemand, Detlef war viele Jahre süchtig, mehrere Jahrzehnte auch, in Heroin, in Methadon und so weiter und der hat so eine tolle Geschichte auch erlebt, gesund zu werden. Vielleicht kannst du uns kurz was dazu sagen, Detlef.
Ja, guten Morgen. Wenn ein Mensch 30 Jahre damit verbracht hat, Drogen zu nehmen und so zu leben, dann hinterlässt er Spuren. Die erste Spur führte mich dazu, dass ich irgendwann erkannte, ich bin süchtig, ich mache das nicht mehr zum Spaß, ich bin richtig drauf. Der zweite Punkt war, dass ich angefangen habe, etwas dagegen zu tun. Ich habe Therapien gemacht, ich habe vier Langzeittherapien gemacht, ich habe viele Selbstversuche gemacht, aber letztendlich habe ich nur an einer langen Kette gelebt, an der ich mich dann regelmäßig wieder selbst erhängt habe. Ich war verheiratet, ich habe drei Kinder, ich bin 5 Jahre mit Jesus gegangen, ich habe durch meine Sucht alles wieder verloren und habe die letzten 10 Jahre in einer wirklich selbst erschaffenen Hölle gelebt. Ich habe so ziemlich alle Abgründe, die ein Mensch sehen kann, gesehen. Ich habe in Haft gesessen. Ich war kriminell. Ich war gewalttätig. Ich habe alles dafür getan, um an Stoff zu kommen. Und ich habe alles dafür getan, kaputt zu gehen. Ich habe letztes Jahr an einem Punkt in meinem Leben alles aufgegeben. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte 30 Kilo weniger wie jetzt. Ich war völlig zerstört. Ich war innerlich zerstört, äußerlich zerstört. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte auch nichts mehr, an was ich mich festhalten konnte. Und es war der Endpunkt meines Lebens. Ich wollte nicht mehr. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Und bei der Reanimation im Krankenhaus, als ich zu mir gekommen bin, sehe ich den Arzt vor mir und der erste Gedanke, den ich hatte, war, das hat nicht funktioniert. Was machst du jetzt? Es hat nicht geklappt. Ich bin fest davon ausgegangen, ich werde das nicht überleben. Was machst du jetzt? Ich wurde dann in eine andere Klinik verlegt nach 14 Tagen oder 16 Tagen. Und dann habe ich da gestanden und habe nur diese Zerrissenheit, diese Leere gespürt. Ich wusste nichts mehr, was ich tun sollte. Meine ehemalige Lebensgefährtin hatte eine einstweilige Verfügung erlassen. Ich konnte also nicht mehr in meine Wohnung und war obdachlos. Ich bin dann in ein Haus gekommen, das nennt sich Prodigno. Die nehmen Obdachlose halt auf. Und mir war klar, wenn ich dorthin gehe, ich werde weitermachen. Und so kam es auch. Ich bin dorthin gegangen und mein erster Weg war gleich wieder in den Laden. Erstmal mit Alkohol, dann Apotheke, Tabletten. Und innerhalb kürzester Zeit war ich halt wieder drauf. Und ich habe mich dann ins Krankenhaus einweisen lassen. Und in dieser Entgiftung am zweiten Tag bin ich morgens aufgewacht. Und ich habe diesen Bruch gespürt. Ich war wirklich das erste Mal in meinem Leben wirklich zerbrochen. Ich habe gewusst, du kannst gar nichts. Du bist völlig nackt. Du bist am Ende allem angekommen. Aber ich habe gespürt, ich will leben. Ich will leben. Weil sterben wollte ich nicht, sollte ich nicht. Also musste ich leben. Und ich habe gesagt, ich werde mein Leben ändern. Und die Leute im Prodigno, die Valeria, hat mir dann auf ihre Art gesagt, hey, ich glaube an Gott. Und so kam Gott wieder in mein Leben. Und das waren diese 10 Tage im Krankenhaus, wenn Sie sich das vorstellen können. Nur im Schlaf habe ich nicht das gespürt, dass ich so zerrissen bin. Sonst habe ich jede Minute, in der ich dort war, diese Zerrissenheit gespürt. Mit mir konnte man nicht mehr reden, ohne dass ich nicht geweint habe. So kaputt, so fertig war ich innerlich. Ich konnte nicht mehr. Und ich habe mich dann im Haus Wiedenhof beworben. Und es hing von einem Gespräch ab. Und ich habe 2 Abende vorher vom Walter Heidenreich ein Buch in die Hand gekriegt. Das hat mir die Valeria gegeben. Und ich habe mich an diesem Buch 2 Tage lang festgehalten und bin nach 10 Jahren das erste Mal wieder auf die Knie gegangen und habe gebetet. Und ich wusste, hier fängt etwas Neues an. Und in diesem Telefongespräch mit dem Bernd sagte dann der Bernd zu mir, wo er meine Biografie gelesen hat, du bist aber ganz schön therapieresistent. Und ich dachte schon, das wird wohl nichts. Und er hat gesagt, doch, du kannst kommen. Und ich war innerlich so froh, dass ich auch diesen Schmerz spürte, wie er loslässt. Und ich bin in das Haus Wiedenhof gekommen und war immer noch in diesem Gedanken, ich werde mein Leben ändern, ich. Ich bin dorthin gekommen und habe gespürt, was dort für Menschen leben und wie der Geist Gottes dort wirkt, wie er wirklich wirkt. Ich habe sofort etwas in mir aufgenommen, was mich zu Hause hat sein lassen. Nicht nur die Herzlichkeit der Leute, sondern ich habe die Gegenwart Gottes dort wirklich gespürt. Und nachdem ich ein paar Tage da war, hat dann der Alex, der ist Mitarbeiter dort und er ist auch mein Seelsorger, im ersten Gespräch zu mir gesagt, Detlef, da müssen Dinge sterben. In deinem Leben müssen Dinge sterben. Da habe ich gedacht, wieso sterben? Das hatten wir doch gerade das Thema. Ich habe gedacht, ich soll leben. Und ich habe dann begriffen, was er meinte, dass ich loslasse. Ich habe mich an vielen Dingen in meinem Leben festgehalten. Aber es waren alles Dinge, die hatten keinen Halt, keinen Grund, keine Festigkeit. Und ich war auch nicht der Tolle, für den ich mich immer gehalten hatte. Ich habe ein Leben hinter mir, in dem ich wirklich auch vielen Menschen sehr viel Schaden zugefügt habe. Ich habe meine Kinder verlassen, Frau, alles und habe Menschen wirklich auch körperlich misshandelt, seelisch misshandelt. Und die Erfahrung, dass Gott mir vergibt, hat mich dahin gebracht, dass ich auch loslassen konnte, dass ich wirklich loslassen konnte. Und in dem Zimmer, in das ich gekommen bin, dort wird immer eine Begrüßungskarte und ein Begrüßungsteller hingestellt. Und auf meiner Karte, die habe ich heute noch da stehen, stand, Christus hat dich zur Freiheit berufen. Und heute weiß ich erst, was Freiheit ist. Ich hatte früher immer gesagt, ich wäre frei und habe Freiheit damit zusammengebracht, dass ich gesagt habe, Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will und werde für nichts zur Verantwortung gezogen. Ich mache meine eigenen Gesetze. Heute weiß ich, dass Freiheit heißt, ein Leben zu führen, was nicht fremdbestimmt ist, sondern von Gott bestimmt ist. Und ich habe so viel Heilung in meinem Leben erfahren, geistige Heilung wie auch körperlich, und kann wirklich sagen, ich bin frei. Also ich hatte durch meine Therapien oder Ähnliches, ich hatte nie davor in meinem Leben das Gefühl, dass ich ohne Drogen, ohne Alkohol oder irgendetwas könnte. Irgendwann kam ich immer an einen Punkt, meistens schon nach ein paar Monaten, wo es dann war, oh, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder. Und wenn Probleme da waren oder so, ich würde ja ganz gern weglaufen. Und in dieser Zeit, wo ich im Wiedenhof bin, war das nicht einmal so. Und das nenne ich meine persönliche Freiheit. Und jemand, der wirklich so wie ich die Fesseln um sich gehabt hat, jahrzehntelang, der weiß, was das heißt, frei zu sein. Und diese Freiheit habe ich wirklich Jesus zu verdanken. Nie in meinem Leben hätte ich geglaubt, dass ich nochmal zurückkommen kann. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist meine Geschichte. Ich bin zurückgelaufen und er hat mich sofort erkannt. Und ich habe die Tränen gesehen, die dieser Vater geweint hat. Und diese Tränen, die er geweint hat, sind heute zu meinem Lebensstrom geworden. In dem lebe ich. Vielen Dank.
Ja, Gesundung. Gott gibt uns Heil und gibt uns unsere Identität zurück, wie bei dir, unser Leben zurück. Ich möchte noch, bevor wir zum Schluss kommen, ich habe das angedeutet, dass der Arzt mag sagen, Sie müssen Ihre Lebensgewohnheiten ändern. Ich möchte ein paar, ich habe versucht, die Bibel zu befragen, Gott zu befragen, weil mir das aufgefallen ist. Und nehme doch Schaden an seiner Seele. Das wird jetzt zu weit, aber zwei, drei Stellen, wo wir aufpassen müssen, dass unsere Seele keinen Schaden nimmt. Dass auf der anderen Seite wir wirklich an dieser Stelle gesund sind. Und da möchte ich nochmal auch, wenn wir in unsere Gesellschaft reinblicken, es gibt da auch Zusammenhänge, die heutzutage überhaupt nicht gern gesehen oder gehört werden. Wir leben schon in einer Gesellschaft, die sich sehr von Gott entfernt. Ich weiß nicht, ich lebe natürlich in einer bestimmten eigenen Welt auch. Wir haben ein Mädchen aufgenommen vor ein paar Monaten und die fragte dann, die war drei oder vier Tage da, dann fragte sie, darf ich mein Tattoo vollenden? Also sie hat sich bekehrt, sie lebt mit Jesus, sie war auch vorher schon in der christlichen Gemeinde und sie sagt, ich war im Tattoo-Shop und habe mir eine Tätowierung mal machen lassen, aber dann kam halt jetzt die Therapie dazwischen, die ist zur Hälfte. Und dann haben wir gesagt, nein, also in unserem Haus wirst du keine Tätowierung dir machen lassen. Und wenn die unvollendet ist, ist auch egal. Wir haben das oft genug erlebt, dass Leute, die im Gefängnis waren oder hier oder da, früher war Tattoo Gefängnis oder Fremdenlegion. Heute ist fast, also wenn man es mal ganz braun sagt, fast jede Hausfrau hat irgendwo ein Tattoo. Das hat sich so verbreitet. Jetzt mag jemand sagen, hey, was hast du gegen Tattoos? Das ist doch toll. Nur ich merke, wir lesen unsere Bibel nicht mehr, wir hören nicht mehr auf Gott, wir holen keine Weisung mehr von Gott und die Bibel sagt, wenn ihr das nicht tut, dann wird eure Gesellschaft vor die Hunde gehen. Wenn ich lege euch vor, gehorsam oder ungehorsam, damit geht's ja nicht nur, dass ich irgendeine Stimme höre von Gott, sondern dass ich allgemein mich orientiere an dem Wort Gottes und an den Wahrheiten Gottes. Und es gibt etwas, das ist halt für uns sehr wichtig, das, wo im Alten Testament gesagt wird, ihr sollt euch nicht ritzen oder eure Haut und so in diesem Sinne. So viele Leute haben nicht mal gewusst, dass sie einen Fluch auf ihr Leben gelegt bekommen haben, durch das, was sie da gemacht haben. Sie wundern sich aber, wieso sie hinterher Depressionen haben, wieso sie Schwermut haben. Und wenn man das heute irgendwo erzählt, dann würden die Leute sagen, ihr seid ja wohl ein bisschen ausgeflippt, wa? Ihr seid wohl ein bisschen am Spinnen, wie kannst du da solche Zusammenhänge herstellen? In unserer Gesellschaft Suizid und Depression ist riesengroß, aber die Anzahl der Abtreibungen ist nicht weniger geworden. Nur man redet nicht mehr so viel drüber. Es gibt immer noch Leute, die dafür kämpfen, dass sich da was ändert. Aber die Leute, die in unser Haus, auch gerade die Frauen, haben das alle gemacht. Im Moment sind zweimal schwangere Frauen zu uns ins Haus gekommen, wo wir nicht gewusst haben, die sind schwanger. Nach 3 Monaten haben sie gesagt, hey, ich habe gar nicht gemerkt, ich bin schwanger. Und sofort für die war klar, wir lassen abtreiben. Ja, ist kein Problem, wir lassen es abtreiben. Und dann haben wir gesagt, nicht in unserem Haus. Nicht in unserem Haus wird nicht abgetrieben. Also wenn du abtreiben, dann wirst du gehen. Da stehen wir nicht dafür. Wir stehen dafür, dass wir dieses Kind mit dir, dass wir mit dir gehen und dass dieses Kind zur Welt kommt. Nur was ich sagen will, ist, es gibt so viele Dinge. Vorgestern habe ich gehört, in Iserlohn gibt es einen Christopher Street Day. Ihr wisst, was Christopher Street Day ist, dass Homosexualität halt sowas von um Akzeptanz sich bemüht hat, sag ich mal ganz. Und wenn heute einer was dagegen sagt, der wird schon dumm angeguckt. Wie bist du denn drauf? In unser Haus kommen viele Leute aus Homosexualität, Frauen wie Männer, gleichgeschlechtlicher Liebe, oft aus Verletzungen, aus solchen Dingen. Aber ich zeichne ein Bild, was in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist. Unmoral ohne Ende. Wie schnell man miteinander ins Bett springt, ist bei uns jetzt auch passiert, bei zwei jungen Gästen. Die mussten das Haus verlassen, weil wir klare Ansagen haben und weil wir für klare Werte stehen. Aber ich glaube, wenn wir das verlieren, müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Gesellschaft krankt. Sprüche 8, Vers 36, wer an mir sündigt, verletzt seine Seele. Beschädigt sich selbst, so steht's da. Auch eine Gesellschaft, die an mir sündigt, das bedeutet ja nicht, oh, du darfst nicht sündigen. Das bedeutet ja, an Gott vorbeilebt. Die überhaupt nicht mehr auf Gott hört. Die keine göttlichen Werte und je nachdem, wie eng man das nimmt, aber die das völlig ignoriert. Römer 1 gibt so ähnliche, oder Römer 3. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht gepriesen, noch haben ihn als Gott gedankt. Darum hat sie Gott dahin gegeben. In allerlei verkehrte Dinge. Unter anderem dann halt auch die Dinge mit der Homosexualität und viele andere Dinge. Also, dass wir in einer unheilen Gesellschaft leben, in einer sehr krankenden, kränkelnden und immer kranker werdenden Gesellschaft, liegt für mich elementar daran, dass unsere Gesellschaft sich immer weiter von Gott entfernt. Und unsere Leiter, unsere politischen Leiter und Vorbilder, ja, da kommt halt auch nichts mehr rüber. Ich weiß nicht, jetzt irgendjemand, ich glaube, der hat mir so eine Geschichte erzählt vom Adenauer, Konrad Adenauer, zumindest von der Geschichte her, der erste Kanzler nach dem Krieg. Ich glaube, in seinem Kabinett, nach kurzer Zeit, da war irgendein Minister, der wollte sich scheiden lassen. Da hat der Konrad Adenauer gesagt, und wenn Sie sich scheiden lassen, dann sind Sie aus meiner Regierung raus. Sowas ist heute, ja, undenkbar. Ja, es ist ein Witz, den würden sie fast einsperren, den Konrad Adenauer, wenn der heute nochmal sowas sagen würde. Aber da will ich was sagen, wie sich Werte verändert haben, wie eine Gesellschaft sich, wir merken es gar nicht, manchmal denken wir, wieso, wir glauben doch immer noch an Jesus und so, aber generell, die Werte in unserer Gesellschaft haben sich sowas von verändert. Und ich habe mich erinnert, als ich mich bekehrt habe damals, da war für mich das Thema mit dem persönlichen Gehorsam sehr wichtig, dass ich gehorsam bin gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber dem Heiligen Geist und so weiter. Und ich habe diese Stellen auch im Alten Testament sehr intensiv gelesen. Und unter anderem habe ich mich jetzt mit diesem Thema auch wieder daran erinnert, wirst du nicht gehorchen der Stimme des Herrn, so wird er unter dich senden Wahnsinn, Blindheit des Herzens, Verwirrung des Geistes. Das sind Phänomene, die wir heute immer und immer wieder erleben. Dass Menschen durchdrehen. Es gibt kaum Teenager, wo nicht ein Tag vergeht und die sagen, ich glaube, ich drehe durch. Nicht nur Teenager haben manchmal das Gefühl, dass sie durchdrehen, oder? Okay, die meisten drehen nicht durch, aber es drehen doch auch manchmal ganz schön Leute durch. Und das hat, glaube ich, elementar damit zu tun, unsere Gesellschaft krankt daran, dass wir Gott nicht ernst nehmen. Bedeutet für mich andersherum das höchste und wichtigste Gebot, was Jesus gesagt hat, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Die gesündesten Menschen sind die, die lieben und die Gott vertrauen und die sich, ich merke doch, wie ich bin 35 Jahre jetzt im Dienst und diese Geschichten vom Detlef habe ich viele erlebt, aber auch ich habe auch viele Mitarbeiter erlebt, ich habe Ungerechtigkeit in der Gemeinde erlebt, ich habe Enttäuschung in meinem Glaubensleben erlebt, Enttäuschung an Gott, wo ich hart geworden, warum ist mein Mitarbeiter krank und dies und das und jenes. Aber das wichtigste Gebot zur Erhaltung meiner eigenen Gesundheit und meiner inneren Kraft und Dynamik und Freude, du sollst Gott lieben und lass es nicht zu, dass in dein Leben Anklagen gegen Gott kommen, Vorwürfe gegen Gott, warum machst du das? Und wieso ist das und das so gelaufen? sondern ihm absolut immer wieder darum zu ringen, dass ich in dieser Liebes- und Vertrauensbeziehung zu meinem Gott erhalten bleibe. Und einen zweiten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, den hat Detlef auch, hat man sehr deutlich herausgehört. Ich nehme nochmal diesen Vers, den ich schon genannt habe, Lukas 9, 25. Was nütze es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Das steht in dem Zusammenhang, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Und da merke ich, dass dieses Loslassen immer eine gewaltige Komponente hat dafür, dass Menschen ihr Leben gesund gestalten können, das seelische Gesundheit. Das, was nützt es dem Menschen, wenn er doch seine Seele beschädigt und seine Seele krank wird in dem Ganzen? Du hast es gesagt, ich musste Schuld loslassen. Ich musste beichten, ganz klar. Ich musste Dinge loslassen, Geheimnisse loslassen aus meiner Geschichte. Ich musste Menschen loslassen, die vielleicht schuldig geworden sind in meinem Leben, loslassen. Aber ich musste auch Ungerechtigkeiten loslassen, wo ich, weiß nicht, manche, es gibt so Geschichten, ich merke das ja bei uns in der FCJG-Arbeit, wo dann nach 5 Jahren jemand sagt, ja, damals habe ich ja gleich gesagt. Wenn ihr das so und so, wie du gemerkt hast, Menschen konnten ihre Ideen, ihre Pläne, ihre Ansichten, sie konnten es nicht loslassen. Und weil sie nicht, Dinge laufen halt anders. Und ich dachte, es hätte so und so laufen müssen, aber es ist nicht so gelaufen, ich muss es loslassen. Meine Ehe läuft anders, als ich das mir vorgestellt habe. Wenn ich nicht gelernt hätte, loszulassen, meine Erwartungen, meine Ansprüche, meine Frau heißt Susanne, wir haben nächstes Jahr 30. Hochzeitstag. Wir haben ein paar Todpunkte in unserer Ehe gehabt, die waren schon richtig gut. Aber ich weiß, das ist normal. Und dass Jesus ist auferstanden und der holt uns immer wieder raus aus dem Tod, aus dem Sarg. Hier das Bild, was du hattest eben, ne? Und manche Ehe will er auch wieder rausholen, aber ein Schlüssel dafür zur Gesundung auch von Ehen ist loslassen. Vielleicht ist sogar jemand schuldig geworden, fremdgegangen. Was muss ich? Loslassen. Wenn ich immer wieder drauf rumrate, und du hast das gemacht, und du bist so, und du machst das. Eine Ehe kann nicht gesunden, wenn wir nicht loslassen. Und ich habe sogar gemerkt, in meiner Bekehrung damals, ich war ja, ich komme aus der Hippie-Zeit, End-60er Jahre, und dann Anarcho-Zeit, so Bader Meinhof, das war auch so ein bisschen sehr in meinem Kopf. Man hat so ein bestimmtes Weltbild über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Arme und Reiche und Kapitalverteilung, Umverteilung und solche Sachen, was eigentlich ganz gut wäre und wo man für gelebt hat. Und es gab so dieses Zeichen, ne, dieses umgedrehte Kreuz, das ist heute noch hier und da gang und gäbe, eigentlich ein Satanszeichen. Und ich merkte so, dieses Weltbild habe ich in mein Christsein mit reingenommen. Vielleicht sogar ein bisschen Esoterik. Und ich musste es loslassen. Meine ganze Vorstellung von Arm und Reich, von sozialer Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, ich musste das alles loslassen. Sonst wäre die Genesung in meinem Leben nicht, sonst wäre mein Leben nicht wirklich gesundet im Sinne Gottes. Und ich merke, wie viele Leute in der Reha und überhaupt auch in Gemeinde oft einen Mangel haben, wirklich an Freude oder an seelischer, gesunder, innerer Kraft mit den Dingen, die auf uns zukommen und in denen wir schon leben, fertig zu werden, weil ihnen das oft nicht gelingt. Und ich glaube, der Schritt zum Kreuz oder der Schritt in der Anbetung, der Schritt zu Jesus, das ist auch immer der, wo Jesus mich berührt und mir die Hände öffnet, dass ich loslassen kann. Ja. Vielleicht einen zum Schluss. Sorge im Herzen kränkt. Sprüche 12, Vers 25. Sorge im Herzen kränkt, das ist auch etwas, was meine Seele belastet und krank macht. Und wir müssen es lernen, mit Sorgen umzugehen, wir müssen es lernen, mit Lasten umzugehen. Die Hippie-Mentalität früher war die, so Schmetterling, ne, durchs Leben flattern und wenn du auf einen Schmetterling eine Last drauflegst, ist der platt. Der kann dann nicht mehr fliegen, ist klar, ne? Und manchmal hat man immer noch so ein bisschen die Sehnsucht, ach, mal einmal wieder wie so ein Schmetterling durchs Leben flattern. Ja, das hat aber, sobald Verantwortung ins Leben kommt, ob das Kinder sind, ob das Beruf ist, ob das in der Gemeinde ist, sobald Verantwortung kommt, kommt auch Last. Aber mit der Last soll nicht, was will ich sagen, wir müssen es lernen, Lasten zu handeln, miteinander. Einer trage die Last des anderen. Zur Last gehört auch die Kommunikation. Wir sind doch immer noch Menschen, die sich manchmal schwer tun, zu reden, über Dinge zu reden, Dinge transparent zu machen. Was belastet dich? Und auch von Gemeinde zu Gemeinde. Ich finde das immer toll, wenn man gefragt wird, wie geht's euch? Und das ist keine Floskel. Man wirft den Amerikanern manchmal vor, dass das da Floskel ist. How are you? Und dann ist man schon woanders. Weiß nicht, ob das so ist. Ich kenne da nicht so viele von. Ich glaube, es gibt viele, die sehr ernsthaft auch diese Frage stellen. How are you? Ne? Wo man wirklich nachfragt. Und wo man sich bemüht, die Last des anderen mitzutragen. Und ich glaube, Sorge im Herzen kränkt viele Menschen heutzutage. Wir müssen es lernen, auch die Dinge in unserer Familie, in unserem Beruf oder wo auch immer, zu kommunizieren und zu sagen, es gibt Gebetskreise, es gibt Hauskreise, wo das einfach stattfindet. Und ich glaube, das ist alles Mittel auch, dass Menschen zur Gesundung und zu einer inneren Kraft kommt, dass Menschen in unserer Gesellschaft heute stehen. Und so wie Jesus gesagt hat, wie mich der Vater gesandt hat, als Heil in diese Welt, so sende ich auch euch. So verstehe ich auch mein Leben. Ich bin ein bisschen Medizin für den einen oder anderen. Und wir alle. Auch wir als Gemeinde und persönlich. Und ja, so würde ich gerne noch beten dann zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir dieses Zeugnis gehört haben vom Detlef. Wir möchten danken, ob das Amsterdam ist oder wo auch immer. Herr, dass wir wissen, wo die Sünde mächtig war, ist die Gnade noch mächtiger. Du bist immer noch größer, Herr. Und wir dürfen uns stellen, wir müssen uns nicht abschotten. In einer gesunden Art und Weise, wo immer wir Mangel haben und wo immer wir bedürftig sind, wo immer wir selbst betroffen sind, Herr, da bete ich, dass wir genesen in deiner Gegenwart und dass wir die richtigen Schritte tun, dass wir vielleicht auch die richtigen Gewohnheiten uns aneignen, damit unser Leben gesund bleibt, damit unsere Kraft erhalten bleibt und damit wir in dieser Welt wirklich Licht sind, Salz sind und eine Ermutigung für die Leute, die keine Hoffnung haben, so wie wir das auch gehört haben im Leben von Detlef. Danke, Herr, dass wir so eine hohe Berufung haben und danke, dass du für jeden von uns darin einen Platz hast. Amen.